für Sie sind also interne Mails und Schreiben sowie Fernsehaufnahmen zum Teil von Frontex-Überwachungsinstitutionen, die das zeigen, diese Pushbacks. Das sind für Sie keine Belege, Fragezeichen. Was ist das dann? Und können Sie uns noch sagen, wer Deutschland aktuell im Aufsichtsrat personell vertritt? Das ist gerade etwas schwierig zu recherchieren.
Also wenn man einen Sachverhalt als belegt bezeichnen kann, dann ist sozusagen der Gesamtkontext auch klar. Dann ist nicht nur ein Schnipsel aus einem Fernsehbeitrag oder irgendein Video, eine Videosequenz von wenigen Sekunden analysiert worden, sondern ist der Sachverhalt als solches analysiert.
Wir kommen auch an unsere Gäste, heute die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Sie sehen eine Pressekonferenz eines Vereins der Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier an dieser Stelle Veranstaltungen, bei denen unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse ihre Fragen stellen können. So wird es auch heute sein. Wir werden auf Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschung. Das sind heute Frau Peterka und Herr Meixner. Auch an Sie willkommen. Und wir starten mit den Themen zuerst aus dem Kabinett. Frau Fietz gibt uns Einblicke und ich rufe dann die Fragen immer gleich nach den jeweiligen Themen auf. Bitte sehr, Frau Fietz.
Dankeschön. Guten Tag auch von meiner Seite. Ja, ich stelle Ihnen vor, was das Kabinett heute beschlossen hat. So ist es das Gesetz zur Rehabilitierung der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen, wegen ihrer homosexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität dienstrechtlich benachteiligter Soldatinnen und Soldaten. Ziel des Gesetzes ist es, diejenigen Soldatinnen und Soldaten zu rehabilitieren, die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen durch Wehrdienstgerechte verurteilt wurden oder andere dienstrechtliche Benachteiligungen wie zum Beispiel versagte Beförderungen erlitten haben. Ebenfalls einbezogen sind Soldatinnen und Soldaten, die aufgrund ihrer Homosexualität Nachteile erfahren haben. Damals wurde in den Streitkräften die Benachteiligung offiziell praktiziert. Homosexuelle Neigungen führten nach damaliger Ansicht zur Disziplin Gefährdung der Truppe. Aus heutiger Sicht sind die Benachteiligung und deren Folgen ein Verstoß gegen die Grundrechte. Um ein spürbares Zeichen der Rehabilitierung zu setzen, erkennt die Bundesregierung das Leid an und hält eine symbolische finanzielle Entschädigung für erforderlich. Die Betroffenen sollen außerdem die Möglichkeit erhalten, Verurteilungen durch Wehrdienstgerichte aufheben zu lassen. Auch eine Bescheinigung der Rehabilitierung für die Betroffenen ist vorgesehen.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Gibt es zu diesem ersten Punkt gleich Fragen? Das sehe ich noch nicht. Dann machen wir gleich den nächsten.
Gut, das Kabinett hat außerdem den Rentenversicherungs- und Alterssicherungsbericht 2020 beschlossen. Das Kabinett hat heute in diesem Rentenversicherungsbericht, der jährlich erstellt und vorgestellt wird, Auskunft darüber gegeben, wie sich die Rentenfinanzen in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich entwickeln. Nach den Modellrechnungen der Bundesregierung wird die Nachhaltigkeitsrücklage der deutschen Rentenversicherung Ende 2020 voraussichtlich bei 36,3 Milliarden Euro liegen. Derzeit liegt das Rentenniveau bei 48,2% und steigt in den Folgejahren zunächst an. Längerfristig sinkt es über 47,6% im Jahre 2030 bis auf 46% zum Ende des Vorausberechnungszeitraums im Jahre 2034. Der Beitragssatz bleibt bis 2022 stabil bei 18,6%. Im Jahr 2030 beträgt der Beitragssatz 21,5% und zum Ende des Vorausberechnungszeitraums im Jahre 2034 22,4%. Die bis 2025 geltenden gesetzlichen Haltelinien für den Beitragssatz von höchstens 20% und das Rentenniveau von mindestens 48% greifen damit nicht. Auch das bis zum Jahr 2030 geltende Beitragssatzziel von maximal 22% und das Sicherungsniveauziel von mindestens 43% werden eingehalten. Der Alterssicherungsbericht wird einmal in der Legislaturperiode ergänzend zum Rentenversicherungsbericht vorgelegt. Er gibt Auskunft über die verschiedenen öffentlich finanzierten Alterssicherungssysteme und analysiert die Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentnerhaushalte, die zusätzliche Altersvorsorge und das künftige Gesamtversorgungsniveau. Der Bericht zeigt, die heutigen Seniorinnen und Senioren in Deutschland sind in der Regel gut versorgt, vor allem wenn sie über eine zusätzliche Altersversicherung verfügen. Das Rentenniveau wird voraussichtlich im Moment, ja, da mache ich jetzt erstmal einen Punkt, weil nämlich das ist die Botschaft, die heutigen Seniorinnen und Senioren in Deutschland sind in der Regel gut versorgt, vor allem wenn sie über eine zusätzliche Alterssicherung verfügen. Soweit erst einmal.
Zwei Fragen zu diesem Thema habe ich gesehen. Herr Jung.
Frau Vizelin, was Sie gerade sagen, die meisten sind gut versorgt. Ich würde gerne wissen, vielleicht auch ins BMAS. Letztes Jahr hat die Bundesregierung ja geantwortet, dass mehr als jede zweite Altersrente in Deutschland unter 900 Euro liegt. Ist das immer noch so? Und verstehen Sie einen Lebensstandard unter 900 Euro als gut versorgt?
Richtet sich die Frage jetzt an mich oder ans BMAS?
Falls Sie es beantworten können, ansonsten ans BMAS.
Ich kann Ihnen da nur ganz grundsätzlich darauf antworten, dass dieser jetzt vorgelegte Bericht zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen gut abgesichert ist. 3% der über 65-Jährigen sind auf Grundsicherung im Alter allerdings angewiesen. In den neuen Bundesländern ist es aber nur gut 1%. Laut Bericht könnte das Versorgungsniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung allerdings auch noch steigen. Denn die Bundesregierung hat die Leistungen für Rentnerinnen und Rentner in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Sie hat so zum Beispiel unter anderem die Mütterrente, die Rente mit 63 sowie das Flexirentengesetz eingeführt und für die Anhebung der Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderung gesorgt. Darüber hinaus werden Geringverdiener ab dem kommenden Jahr von der Grundrente profitieren.
Ich hatte aber gefragt, ob sich an Ihrer eigenen Antwort vom letzten Jahr, dass die meisten Rentner weniger als 900 Euro bekommen von der gesetzlichen Rentenversicherung, ob sich das geändert hat, und zwar maßgeblich.
Und ich habe gesagt, dass ich Ihnen darauf jetzt nur allgemein antworten kann. Die Frage wäre jetzt an das BMAS,
ob wechseln wir einmal
da eine weitergehende Antwort möglich wäre.
Dann würde ich das Arbeitsministerium nach vorne bitten.
Also zum einen noch mal kurz vorangeschoben, zeigen beide Berichte, dass die Alterssicherung in Deutschland gut aufgestellt ist. Zur ersten konkreten Frage müsste ich die Zahl tatsächlich nachtragen, kann aber sagen, dass der Alterssicherungsbericht ja auch deutlich zeigt, dass eine geringe Rente nicht bedeutet, dass jemand im Alter bedürftig ist, weil häufig andere Einkommensarten noch vorhanden sind. Und der Anteil der Rentner, die Grundsicherung beziehen, liegt seit Jahren recht stabil bei 3%.
Dann Herr Jessen zu diesem Thema
auch. Ja, auch wahlweise an Frau Fietz oder ans BMAS. Die demografischen Zahlen weisen aber darauf hin, dass sich perspektivisch die Situation verschlechtert zwischen Einzahlern und Leistungsempfängern. Bedeutet angesichts dieser Zahlen nicht, dass Sie über eine grundlegende Änderung des staatlichen Rentensystems nachdenken müssen, zum Beispiel eine Ausweitung, eine Vergrößerung des Kreises derer, die auch Beiträge zu leisten haben. Ist das eine Perspektive oder sagen Sie, im Moment geht es ja und dann machen wir so weiter?
Bitte. Also wir hatten, meine Kollegin hatte sich am Montag dazu schon einmal geäußert. Die Bundesregierung hat die Rentenkommission, also es gibt ja die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission mit den Vorschlägen. Und an denen wird dann ja auch tatsächlich weiter gearbeitet. Und über die Prognosen in der Zukunft kann ich mich hier jetzt natürlich noch nicht äußern.
Ja, Prognosen sind Prognosen. Gleichwohl, die Zahlen gehen eben in eine relativ eindeutige Richtung. Jetzt sagen Sie die Kommission, aber sieht die Bundesregierung oder Ihr Ministerium die Notwendigkeit eines auch grundlegenden Systems, nicht Wechsels, sondern Systemwandels, einer Systemerweiterung in Richtung auf Einbeziehung weiterer Zahlerkreise perspektivisch?
Ich glaube, ich hatte gerade gesagt, dass die Vorschläge auf dem Tisch liegen und die beinhalten, die sind sozusagen ja da und inwiefern sie umgesetzt werden, kann ich jetzt nicht weiter kommentieren.
Herr Jung, noch mal zu diesem Thema.
Eine Lernfrage noch. Wie groß sind die Reserven der gesetzlichen Rentenkasse?
Darf ich Ihnen sicherlich nachliefern.
Danke.
Die konkreten Zahlen.
Jetzt keine weiteren Meldungen zu diesem Thema, dann machen wir weiter mit den Kabinettsthemen.
Gut. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute eine Empfehlung zum Termin für die nächste Bundestagswahl beschlossen. Sie schlägt dem Bundespräsidenten als Tag für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages den Sonntag, den 26. September 2021 vor.
Gibt es dazu Fragen? Herr Jung?
Warum der Tag?
Nach Artikel 39 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes muss die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag in der Zeit zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober 2021 stattfinden. Nach Paragraph 16 Satz 1 Bundeswahlgesetz wird der Wahltag, der ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein muss, vom Bundespräsidenten bestimmt. Die Bundesregierung unterbreitet ihm hierfür gemäß der Staatspraxis eine Empfehlung. Die Bundesregierung hat bei ihrer Entscheidung die terminlichen Präferenzen der Länder und der im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen berücksichtigt. Sie hat unter Abwägung aller Gesichtspunkte, wie zum Beispiel der Schulferien in den Ländern, den 26. September 2021 als geeigneten Termin angesehen.
Herr Rinke?
Ja, Frau Vietz, Sie haben es jetzt fast beantwortet. Ich wollte nämlich nachfragen, ob es eine Verständigung auch mit den Bundesländern gibt. Also gibt es kein Bundesland, was dagegen Einwand erhoben hätte?
So wie ich das verstehe, nicht, genau.
Dann Herr Reitschuster zu diesem Thema.
Es gibt eine Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, in dem der zum Ergebnis kommt, dass auch eine Verschiebung möglich wäre. Gerade im Hinblick auf Corona, können Sie das ausschließen?
Da ich diese Studie nicht kenne, kann ich dazu im Moment nichts sagen.
Nachfrage dazu, und ich kann Ihnen nur sagen, man hört Sie auch sehr gut, wenn Sie die Maske auch bei der Fragestellung aufbehalten.
Unabhängig, das haben wir aber geklärt, dass das möglich ist, die bei der Frage herunterzunehmen, weil es eine Gleichwertigkeit in der Kommunikation herstellt.
Genau, ich wollte das nur nochmal anmerken, man hört Sie auch sehr gut, auch die anderen Kollegen waren sehr gut zu hören.
Die Mimik ist auch ein Teil der Kommunikation, das
genau,
haben Kommunikationswissenschaftler
erwiesen. Wir müssen erwiesen. Es auch nicht weiter vertiefen, Sie können einfach Ihre Frage stellen, aber meine Anmerkung gilt trotzdem.
Den Mindestabstand hier. Also die Frage, unabhängig von diesem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, ob Sie das ausschließen können, eine Verschiebung?
Ich kann dazu heute keine Angaben machen.
Also Sie können es nicht ausschließen?
Ich kann es weder ausschließen noch bestätigen.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann gehen wir weiter bei den Kabinettsthemen.
Die Kabinettsthemen sind damit jetzt durch. Es hat aber noch der Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus getagt, über den ich Sie gerne informieren möchte. Es war heute die dritte Sitzung dieses Ausschusses unter Vorsitz der Bundeskanzlerin. Und der Kabinettausschuss hat heute einen Katalog von fast 90 konkreten Maßnahmen im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus vorgelegt. Die Bundesregierung stellt in den Jahren 2021 bis 2024 insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro für die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus bereit. Zusätzlich wird die Bundesregierung dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für die Bereinigungssitzung zum Haushalt 2021 vorschlagen, nochmals weitere 150 Millionen für Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Bundesregierung betrachtet die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sowie von Antisemitismus und allen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie den Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung als eine gesamtgesellschaftliche und dauerhafte Aufgabe von zentraler politischer Bedeutung. Gewalt, Abwertung und Diskriminierung aufgrund von Antisemitismus, Antiziganismus, Islam- oder Muslimfeindlichkeit, antischwarzem Rassismus oder jeder anderen Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind für die Bundesregierung nicht hinnehmbar und haben in Deutschland keinen Platz. Der nun vorgelegte Maßnahmenkatalog dient insbesondere dem im ersten Bericht des Kabinettsausschusses vom 20. Mai 2020 festgehaltenen 4 Zielen. Da geht es einmal um ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus als gesamtgesellschaftlichem Phänomen. Es geht um die Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Es geht um den Ausbau der Unterstützung von Betroffenen von rassistischer Diskriminierung und ihrem sozialen Umfeld. Es geht um wirksamen Opferschutz und die Anerkennung und Wertschätzung einer vielfältigen und chancengerechten Gesellschaft durch Stärkung gleicher Teilhabechancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Da die Sitzung des Kabinettausschusses erst soeben zu Ende ging, sehen Sie mir nach, wenn ich jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen kann. Wir haben aber auch eine Pressemitteilung mit dem Maßnahmenkatalog soeben verschickt.
Es gibt dennoch einige Wortmeldungen dazu und dann bin ich bei Frau Buschow.
Ja, danke. Meine erste Nachfrage dazu bezieht sich auch auf diese 1 Milliarde, die Sie am Anfang genannt haben. Vielleicht kann da auch ein Ressort, das Bescheid weiß, aushelfen. Wie setzt sich diese Summe zusammen? Also sind das Maßnahmen, die schon beschlossen sind? Hat man da mal alles zusammengerechnet, was man ohnehin plant? Oder ist das tatsächlich neu zur Verfügung gestelltes Geld? Und wie kommt es dann zustande, dass eben nochmal durch die Bereinigungssitzung nochmal Neues dazukommen soll? Und können Sie dann vielleicht, wer es kann, sagen, wo liegen denn die Schwerpunkte bei der Finanzierung bei der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus?
Ich weiß nicht, ob wir dazu einmal
wechseln. Herr Eicher, könnten Sie dazu?
Ja. Wer soll hier hin?
Sagen Sie dazu was? Oder wir?
Also ich kann zu dieser Aufteilung dieser finanziellen Mittel jetzt keine konkreten Angaben machen. Es gibt dieses Maßnahmenpaket. Dort ist vorgesehen, dass in dieser Größenordnung die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus gefördert werden sollen. Wie der Verfahrensstand jetzt ist, kann ich Ihnen im Moment nicht genau sagen. Aber die Tatsache, dass es nochmal vom Haushaltsgesetzgeber eine Befassung geben muss, deutet ja darauf hin, dass zumindest nicht die komplette Summe bereits veranschlagt ist, sondern dass es natürlich darum geht, Schwerpunkte zu setzen und diese Arbeit zu intensivieren. Aber zu den Details der Veranschlagung dieser Mittel kann ich hier keine konkreten Aussagen machen.
Vielleicht hilft noch der Hinweis, dass der gesamte Maßnahmenkatalog in der kommenden Woche dem Kabinett zum Beschluss vorgelegt wird. Und dann wird sicherlich auch noch detaillierter über die Finanzierung einzelner Punkte zu reden sein.
Nachfragen, ja.
Es wäre eine zweite Frage zu einem Detail, die geht jetzt tatsächlich ans BMI. Die Studie Alltagsrassismus, Forschungsvorhaben Alltagsrassismus in Unternehmen, Zivilgesellschaft und öffentlichen Institutionen. Können Sie da schon sagen, was ist mit öffentlichen Institutionen gemeint? Sind das beispielsweise Schulen oder was sind öffentliche Institutionen?
Naja, der Begriff ist ja bewusst offen gehalten, weil es in dieser Studie da darum geht, in den Bereichen, die von Rassismus betroffen sein können, Informationen zu erheben auf der Grundlage der Informationen und Forschungsergebnisse, die bereits vorliegen. Wir hatten das an dieser Stelle ja schon mehrfach, dieses Thema, und haben auch deutlich gesagt, das ist jetzt keine Studienarbeit, die irgendwie bei Null anfängt, sondern es gibt ja bereits verschiedene Forschungsergebnisse, Und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die wir haben, soll es jetzt eine weitere Untersuchung geben. Und deswegen ist diese Begrifflichkeit öffentliche Institutionen ganz bewusst offen gehalten, weil man in der Konzeption dieser Studie natürlich schauen muss, welche Bereiche lohnt es sich, damit anzuschauen.
Dann bin ich bei der Kollegin auf der rechten Seite.
Danke, Svante Marten, FAZ. Meine Frage geht auch ans BMI und, falls es dann nicht zu Genüge beantwortet ist, auch ans Familienministerium. Aber wir können es erstmal so versuchen.
Und dann zwar, warten wir erstmal, ob sie beantwortet wird durch das BMI, genau, und wechseln wir dann.
Ja, und zwar wurde ja im Vorfeld immer wieder dieses Demokratiefördergesetz in Ansprache gebracht. Und das findet sich jetzt so nicht in diesem Maßnahmenkatalog. Es findet sich lediglich der Hinweis, dass das BMI und BMFSFJ zeitnah Eckpunkte für ein Gesetz zur Förderung der wehrhaften Demokratie erarbeiten und vorlegen werden. Jetzt wollte ich fragen, inwieweit ist das deckungsgleich mit dem zuvor geforderten Demokratiefördergesetz und wann kann man damit Eckpunkten rechnen?
Ja, ich würde ganz gern, weil wir uns ja schon sehr stark mit den Details beschäftigen, ich werde Ihre Frage auch gleich beantworten, nochmal einige grundsätzliche Bemerkungen machen, die mir der Bundesinnenminister nach der Ausschusssitzung heute mitgegeben hat. Der Bundesinnenminister hat eine sehr positive Ausschusssitzung erlebt, die vom Geiste großer Geschlossenheit bei allen Beteiligten geprägt gewesen ist. Der Ausschuss hat, wie Frau Fietz schon gesagt hat, ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, das im Weiteren durch das Bundeskabinett zu beschließen ist. Und dieses Paket enthält 89 ganz konkrete Maßnahmen, die sich auf unterschiedliche Bereiche in der Regierung beziehen. Also sind alle Ressorts und alle Stellen beteiligt und auch adressiert, die im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einen Beitrag leisten können. Das ist aber nicht der Beginn der Aktivitäten der Bundesregierung, sondern vielmehr hat ja auch der Bundesinnenminister schon mehrfach deutlich gesagt, es gab keine Bundesregierung vorher, die das Problem und die Gefahren durch Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus so deutlich identifiziert hat und mit so umfassenden Maßnahmen belegt hat. Die heutige Ausschusssitzung und der Maßnahmenkatalog von 89 Maßnahmen ist nicht der Anfang, sondern es geht vielmehr darum, den eingeschlagenen Weg, dem schon viele Schritte vorausgegangen sind, jetzt in die richtige Richtung weiterzugehen. Dazu gab es im Übrigen in der Ausschusssitzung heute nicht den leisesten Widerspruch. Insofern ist der Bundesinnenminister mit einem sehr positiven Gefühl aus dieser Ausschusssitzung gegangen und freut sich auf die weiteren Schritte. Und in diesem Zusammenhang spielte auch die Zielrichtung eine Rolle, in einem Gesetz die Grundwerte unserer freiheitlichen und wehrhaften Demokratie festzuschreiben. Es handelt sich dabei um ein inhaltlich anderes Vorhaben im Vergleich zu dem, was Sie angesprochen haben, was zunächst in der Diskussion war. Und die Position des Bundesinnenministeriums hat sich da auch nicht verändert. Es kann kein Gesetz geben, nach unserer Auffassung, das einzig und allein den Zweck hat, die finanzielle Förderung von Präventionsprogrammen zu regeln, so wichtig sie auch sind. Und sie werden auch weiterhin wichtig sein und sie werden auch finanziell gefördert. Aber im Prinzip kann eine finanzielle Förderung auch durch den Haushaltsgesetzgeber geregelt werden. Bei dem Vorhaben, was nun in dem Maßnahmenkatalog steht, geht es darum, dass die Grundwerte unserer Demokratie gesetzlich festgeschrieben werden. Da geht es auch um Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Ähnliches. Also es geht um Extremismusbekämpfung, Extremismusprävention als Schlagworte. Aber die konkreten Inhalte dieses Gesetzes stehen natürlich noch nicht fest. Es gibt jetzt den Auftrag, dass der Bundesinnenminister gemeinsam mit der Familienministerin Eckpunkte erarbeitet, wie ein solches Gesetz ausgestaltet werden könnte. Und auch darin besteht in der Zielrichtung zwischen dem Bundesinnenminister und der Familienministerin größte Übereinstimmung.
Jetzt frage ich einfach in beide Richtungen, ist es damit beantwortet, beziehungsweise gibt es Nachtragsbedarf beim Familienministerium? Ich sehe eine Nachfrage, bitte.
Ja, dann würde ich tatsächlich das Familienministerium gerne noch mal kurz dazu fragen.
Dann wechseln wir einmal und ich würde gerne kurz warten, bis gewechselt ist.
Genau. Dann würde ich Sie jetzt gerne noch mal fragen, ob das Familienministerium mit dieser, was sich für mich nach einer Kompromisslösung anhört, zufrieden ist. Das ist ja jetzt schon seit Jahren im Gespräch. Und ist das jetzt zur Zufriedenheit des Ministeriums, diese Lösung?
Ja, ich würde auf das Zitat unserer Ministerin verweisen, das wir nach der Sitzung des Ausschusses verschickt haben. Und darin steht eben, dass unsere Ministerin zusammen mit dem Bundesinnenminister Eckpunkte erarbeiten und vorliegen wird. Und alles Weitere, die weiteren Schritte müssen in der Koalition erfolgen.
Vielleicht bleiben Sie einfach noch da, bis wir diesen Themenkomplex abgearbeitet haben. Dann bin ich bei Herrn Jung.
Noch zwei Lernfragen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, vielleicht Herr Alter, mit welchen der 89 Maßnahmen Rassismus in der Polizei bekämpft werden soll.
Also, wir haben auch an dieser Stelle mehrfach gesagt, dass es unterschiedliche Betrachtungen geben wird. Und der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, es kann keine Betrachtung im Rahmen einer Forschungsstudie geben, die ausschließlich darauf abzielt, Rassismus in der Polizei zu untersuchen. Es muss vielmehr eine Untersuchung sein, die gesamtgesellschaftlich greift, wo, wie wir eben schon gesagt haben, natürlich öffentliche Institutionen auch mit Bestandteil sein werden. Und natürlich werden auch Sicherheitsbehörden in irgendeiner Weise in dieser Betrachtung mit eine Rolle spielen. Demgegenüber gibt es eine auf die Polizei bezogene Studie, die ist nicht Gegenstand dieses Kabinettsausschusses, die sich mit dem Alltag der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Deutschland beschäftigt, mit den Erfahrungen, die sie machen, mit den Einstellungen, die sie dazu motivieren, überhaupt zur Polizei zu gehen und mit dem, was der polizeiliche Alltag im Laufe der Jahre an Veränderungen hervorbringt. Das sind zwei Dinge, die wir mehrfach angekündigt haben, die auch so stattfinden werden. Und diese gesamtgesellschaftliche Studie zu Alltagsrassismus findet sich in diesem Maßnahmenkatalog wieder.
Gut, ich höre jetzt aber keine Maßnahme raus, die Rassismus in der Polizei speziell angeht.
Aber ich habe doch gerade begründet, warum wir das nicht isoliert betrachten wollen.
Ja, das ist klar, im Rahmen einer Gesamtgesellschaft. Ich hatte nach einer konkreten Maßnahme zu Rassismus in der Polizei gefragt. Dazu können Sie nichts sagen. Es war also ja auch nur das Thema Rasse im Grundgesetz als Begriffthema. Wurde sich geeinigt, ob der Begriff Rasse im Grundgesetz gestrichen wird?
Also ich will vielleicht doch noch mal einen Satz ergänzen. Sie haben gerade gesagt, ich hätte zu dieser Frage nichts gesagt. Ich habe diese Frage beantwortet und habe deutlich gemacht, es wird eine Forschungsstudie geben, die sich mit Rassismus in der deutschen Gesellschaft beschäftigt. Und man darf diese Aussage nicht so umdeuten, dass daraus entnommen werden könnte, die Polizei spielt in dieser Betrachtung keine Rolle. Das ist mir an dieser Stelle noch mal wichtig. Zum zweiten Teil der Frage. Sie wissen ja, dass sich die Bundesregierung darauf verständigt hat, dass eine Arbeitsgruppe zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Justizministerium möglichst zeitnah sich darüber verständigen soll, wie es bei diesem Thema weitergeht. Diese Arbeitsgruppe ist eingesetzt, sie arbeitet, aber es gibt dazu noch keine Entscheidung.
So, vielleicht zu diesem Punkt des Justizministeriums noch, bitte.
Genau, dazu würde ich gerne ergänzen. Die Bundesjustizministerin hat sich vorhin auch schon dazu geäußert. Also es gibt schon die Einigkeit darüber, dass der Begriff Rasse in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes ersetzt wird durch einen neuen Begriff, weil der Begriff Rasse heute nicht mehr das trifft, worum es geht. Es geht um Rassismus und nicht um den Begriff Rasse, der 1949 der richtige Begriff war, weil er die Abkehr bedeutete vom Rassenwahn der Nationalsozialisten. Aber nicht erst seit heute, sondern seit sehr langem ist es klar, dass es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt, dass dieses Wort selbst Vorurteile birgt, Missverständnisse hervorrufen kann. Und deswegen wird der Begriff Rasse ersetzt, und zwar in einer Weise, die den Schutz vor Benachteiligungen in keiner Weise einschränken darf. Also es bleibt bei dem weiten Schutz des Artikels 3 Grundgesetz vor Diskriminierung und wird eben durch einen neuen Begriff, der in dieser sozusagen redaktionellen Gruppe noch zwischen dem Bundesinnenministerium und uns als Bundesjustizministerium abgestimmt wird, dann ersetzt werden. Und vielleicht noch etwas ganz Greifbares, was das dann auch auf der einfach gesetzlichen Ebene bedeutet. Eine weitere Änderung, die sich in dem Maßnahmenkatalog findet, ist eine Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, das zum Beispiel davor schützt, dass man nicht aufgrund seiner ethnischen Herkunft eine Wohnung nicht bekommt, einen Vertrag nicht abschließen kann, weil man bestimmte Herkunft hat. Und dort wird es Betroffenen stark erleichtert, zu klagen, indem gegen solche Benachteiligungen zu klagen, indem die Fristen verlängert werden auf ein halbes Jahr, in denen man sich eben gegen Benachteiligungen, Diskriminierungen wehren kann.
Mir ist noch wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass wir immer, wenn es um eine Veränderung des Grundgesetzes geht, natürlich sehr sorgfältig analysiert und diskutiert werden soll. Und das passiert auch in diesem Fall.
Dann würde ich Sie bitten, trotzdem noch kurz hier zu bleiben. Es gibt noch eine weitere Frage ans Justizministerium, aber jetzt bin ich trotzdem erst bei Herrn Reitschuster, auch zu diesem Themenkomplex.
Ja, Frau Fietz, Sie haben berichtet, dass im Ausschuss und im Kabinett sehr viel mit dem Thema Rechtsextremismus heute gearbeitet wurde. Haben Sie auch Linksextremismus und Extremismus, der religiös motiviert ist, behandelt?
Also dieser Kabinettausschuss heißt Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Ich glaube, das beantwortet Ihre Frage.
Dann die Nachfrage, haben Sie einen ähnlichen Ausschuss oder wollen Sie sich ähnlich intensiv mit Linksextremismus und religiös motivierten Extremismus befassen?
Die Bundesregierung lehnt jegliche Art von Extremismus ab und hat alle Formen von Extremismus ständig im Blick und bemüht sich darum, Gegenmaßnahmen zu entwickeln und Extremismus in jeglicher Form zu bekämpfen.
Dann habe ich noch eine Frage an das Justizministerium und dann noch mal zum gleichen Themenkomplex an das Familienministerium. Das heißt, wir müssten dann bitte noch mal wechseln, aber zuerst noch mal an Justiz, Frau Buschow.
Das geht vielleicht sogar schnell. Herr Keil, noch mal zwei Nachfragen zu Details aus dem Papier. Das erste ist, die Ministerin hat erklärt, es wird erstmals einen Antirassismusbeauftragten geben. Es liegt jetzt bestimmt an mir, dass ich das ganze Papier noch nicht richtig detailliert gelesen habe. Können Sie mir einen Hinweis geben, in welchem Punkt das steht und in wessen Zuständigkeit, also in welches Ministerium das fallen wird? Und die zweite Frage, das Vorhaben, die verhetzende Beleidigung unter Strafe zu stellen. Können Sie da noch mal schildern, warum es da Regelungsbedarf gibt und was eine verhetzende Beleidigung ist?
Ja, also zum Antirassismusbeauftragten gab es schon vorab eine politische Einigung innerhalb der Koalition. Darauf bezieht sich das, aber die ist meines Wissens so, dass es ab der nächsten Legislaturperiode den Antirassismusbeauftragten geben soll oder die Antirassismusbeauftragte. Beauftragte und insofern dann von der nächsten Bundesregierung eine Persönlichkeit benannt werden soll und die dann, wo die dann angesiedelt werden soll, ist meines Wissens noch Gegenstand der weiteren Gespräche. Zum Thema verhetzende Beleidigung, dazu werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Das ist eine der Maßnahmen. Da geht es um Hetze, antisemitische Hetze, rassistische Hetze, die sich direkt gegen die Betroffenen richtet. Also zum Beispiel ganz altmodisch per Brief an Betroffene geht oder per E-Mail geht oder per Direktnachrichten geht. Die ist deshalb bisher nicht als Volksverhetzung strafbar, weil sie nicht öffentlich erfolgt. Trotzdem trifft es die Betroffenen. Es ist ein gehöriges Bedrohungspotenzial und Verhetzungspotenzial. Und da geht es darum, das eben auch unter Strafe zu stellen in einem neuen Straftatbestand, der verhetzende Beleidigung heißen soll, weil er eben genau zwischen Volksverhetzung und Beleidigung liegt. Ich möchte noch eins ganz kurz anfügen zu dem, was Frau Fietz gerade gesagt hat, auf Herrn Reitschuster hin. Ich glaube, man muss auch mal ganz kurz gucken, wo dieser Kabinettsausschuss herkommt. Es ist ja das zweite Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen rechts. Das erste gab es nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle, wo wir insbesondere die Bekämpfung von Rechtsterrorismus deutlich verstärkt haben und die Bekämpfung von Hasskriminalität, insbesondere mit dem Gesetzespaket gegen Hass und Hetze, was der Bundestag schon beschlossen hat. Und jetzt ist es das zweite Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus und Rassismus, was auf die neuen rassistischen Morde im Februar in Hanau folgte und insofern auf die mörderische Gewalt, die von Rechtsextremisten ausgeht. Deswegen verwehren wir uns gegen jede Gleichsetzung. Aus diesem Grund gab es den Kabinettsausschuss und auch den Maßnahmenkatalog heute.
Ehe wir jetzt nochmal wechseln, gibt es an dieser Stelle Fragen an das Justizministerium? Das sehe ich nicht, dann würde ich das Familienministerium nochmal bitten. Die Kollegin Geuter vom Deutschlandfunk fragt an das Innenministerium und das Familienministerium, ist sichergestellt, dass eine Finanzierung von Initiativen zur Demokratieförderung über die bisher mögliche begrenzte Zeit der, Zitat, Anschubfinanzierung möglich ist? Wie soll das gewährleistet werden?
Ja, ich kann auf das Bezug nehmen, was ich eben im Zusammenhang mit dem Gesetzesvorschlag schon gesagt habe. Es gibt eine erklärte gemeinschaftliche Zielrichtung Präventionsprojekte, die in ihrer Wirkung auch fortgeführt werden sollten, dauerhaft zu finanzieren. Und es wird sicherlich auch im Rahmen der Eckpunkte zu einem Gesetz zur Förderung der wehrhaften Demokratie einen Abschnitt geben, der genau das aufgreift.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt.
Herr Jessen, richtet sich Ihre Frage auch ins Familienministerium? Nee, neues Thema. Okay, da kommen wir dann dazu. Dann danke Ihnen trotzdem. Wenn ich das richtig sehe, sind wir mit den Kabinettsthemen soweit durch, aber dann haben wir noch eine Ankündigung von dem Auswärtigen Amt. Bitte sehr, Frau Sasse.
Genau. Fürs Auswärtige Amt möchte ich mich zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Bhutan äußern. Wir freuen uns, mit der heutigen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum Königreich Bhutan einen neuen Partner in Asien hinzuzugewinnen, der sich für eine regelbasierte multilaterale internationale Ordnung einsetzt. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich unsere freundschaftlichen Beziehungen kontinuierlich vertieft und gefestigt. Mit der heutigen Aufnahme diplomatischer Beziehungen verleihen wir dieser gewachsenen Freundschaft Ausdruck. Es ist eine Ehre für Deutschland, von nun an zu den nur 53 Staaten zu gehören, zu denen das Königreich Bhutan diplomatische Beziehungen pflegt. Das Königreich Bhutan ist bereits jetzt für Deutschland ein wichtiger internationaler Partner in bedeutenden Themenfeldern wie Klima- und Umweltpolitik oder Kulturerhalt. Dies gilt gerade mit Blick auf die großen Anstrengungen des Königreichs zum Erhalt kultureller und ökologischer Schätze. Durch die nun formalisierten diplomatischen Beziehungen können wir unseren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Dialog weiter vertiefen.
So, dann bleiben wir noch einen Moment bei dem Thema bzw. beim Auswärtigen Amt. Und dann bin ich als erstes bei Herrn Rinke. Entschuldigung, das ist das Wichtige.
Ja, direkt eine Nachfrage zu Bhutan. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum es eigentlich bisher keine diplomatischen Beziehungen gab. Und zweitens, ob das auch mit der Eröffnung einer neuen Botschaft in dem Land einhergeht? Oder wird das Land von einem anderen Land aus betreut?
Zu Ihrer ersten Frage, Herr Rinke. Bhutan ist seit 2008 eine konstitutionelle Monarchie und verfolgt einen langsamen Kurs der Öffnung und einen vorsichtigen Kurs. Dabei werden diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern nach und nach aufgenommen. Insgesamt unterhält Bhutan, wie ich schon gesagt habe, diplomatische Beziehungen bisher mit 53 Staaten. Bis 2007, also in der Zeit vor 2008, war Bhutan an den Freundschaftsvertrag von 1949 zwischen Indien und Bhutan gebunden. Gemäß diesem Vertrag hatte Bhutan gegenüber Indien eine Konsultationspflicht in außenpolitischen Fragen. Und zu Ihrer zweiten Frage, zuständig ist unsere Botschaft in Indien, also in Neu-Delhi.
Dann bin ich bei Herrn Jung, auch ans Auswärtige Amt. Wenn ich das richtig sehe, war etwas zu Äthiopien.
Ja. Genau. Also haben Sie, hat die Bundesregierung eine eigene Haltung, was gerade in Äthiopien los ist? Da gehen ja die Regierung des Friedensnobelpreisträgers hat angedroht, eine Militäroffensive gegen die eigene Minderheit im Norden des Landes. Wie beobachten Sie das? Und Menschenrechtsorganisationen berichten bereits von Massakern.
Vielen Dank für die Frage. Herr Burger hat sich an dieser Stelle, soweit ich weiß, am vergangenen Montag zu Äthiopien geäußert. Auch unser Außenminister ist zu diesem Thema, hat sich zu dem Thema geäußert. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal wiederholen, dass uns die Lage in Äthiopien großen Anlass zur Sorge gibt. Es ist ein politischer Prozess erforderlich, um die Lage zu beruhigen, hat Herr Burger in der vergangenen Woche gesagt, und um Raum für Lösungen zu schaffen. Auch der VN-Sicherheitsrat ist inzwischen mit der Lage in Äthiopien befasst. Auch hier bringen wir uns ein. Bisher sind beide Seiten, also weder die äthiopische Seite noch die Volksbefreiungsfront von Tigray, bereit dazu, auf diplomatische Versuche der Vermittlung einzugehen. Was die Gräueltaten angeht, die Sie erwähnt haben, insbesondere auch die Nachrichten über Massaker, sind die natürlich erschütternd. Das kann man nicht anders sagen. Rhetorik und Gewalt gegen ethnische Gruppen, wie sie vielerorts in Äthiopien stattfinden, drohen die innerstaatlichen Spannungen weiter zu verschärfen. Und wir haben natürlich insbesondere auch Amnesty International berichtete Massaker zur Kenntnis genommen. Das wird jetzt untersucht und wir haben auch in diesem Fall die Ansicht, dass die Verantwortlichen ermittelt und einem rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt werden müssen.
Eine Nachfrage dazu?
Zum Verhalten des Premierministers. Frau Fietz Die Bundesregierung hat vor einem Jahr verlauten lassen, dass er ein würdiger Preisträger des Friedensnobelpreises sei und Vorbild auf internationaler Bühne. Was jetzt geschieht in Äthiopien und was er Teil seiner Bevölkerung androht, beziehungsweise schon gerade befehlt hat, ist das immer noch würdig eines Friedensnobelpreisträgers und ist immer noch ein Vorbild für die Bundesregierung auf internationaler Bühne?
Lassen Sie mich ganz grundsätzlich antworten, dass die Bundesregierung sehr besorgt ist über die jüngsten Entwicklungen in Äthiopien und dass die Bundeskanzlerin die Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt. Und es gibt bereits zahlreiche Kontakte der Bundesregierung in dieser Angelegenheit. Wir unterstützen zunächst die Bemühungen der Afrikanischen Union. Heute werden hochrangige Sondergesandte, 3 ehemalige afrikanische Staatspräsidenten nach Addis reisen und Gespräche mit Herrn Abiy führen. Wir hoffen, dass dies zur Deeskalation der Lage beiträgt. Und wie Sie ja wissen, hat die Bundeskanzlerin am Montag mit dem sudanesischen Premierminister Abdallah Hamdok telefoniert und dabei auch über den Konflikt in der nordäthiopischen Region Tigray gesprochen. Und dabei hat sie Sudan, der inzwischen etwa 40.000 Flüchtlinge aufgenommen hat, zusätzliche humanitäre Hilfe angekündigt. Außerdem hat sie noch einmal bekräftigt, dass Wege zu einer nichtmilitärischen Lösung des Konflikts gesucht werden müssen. Aus Sicht der Bundesregierung ist es besonders wichtig, die Zivilbevölkerung zu schützen, den humanitären Zugang nach Tigray wie auch die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.
Ich würde Sie jetzt mal bitten, sich erstmal auf eine Frage zu beschränken, weil ich noch eine ganze Reihe an anderer Themenbereiche habe. Und gegebenenfalls, wenn die Zeit es zulässt, nehme ich Sie dann nochmal mit auf. Und ich bin jetzt als erstes bei Herrn Tofinier und das war auch ans Auswärtige Amt noch, oder? Das ist egal, aber wir bleiben noch beim Auswärtigen Amt.
Frau Sasse, eine Frage zu Saudi-Arabien, Menschenrechte in Saudi-Arabien. Heute findet der Gerichtsprozess der saudischen Frauenrechtlerin Lujuan Hazlul statt. Das ist ein geheimer Gerichtsprozess. Sie ist schon seit 2 Jahren jetzt im Gefängnis, auch laut ihrer Familie gefoltert. Was tut die Bundesregierung, um für die Freilassung sich einzusetzen? Und wie bewertet die Bundesregierung diesen geheimen Gerichtsprozess?
Zu Ihrer ersten Frage. Wir verfolgen diesen Fall sehr aufmerksam, wie die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien allgemein. Wir haben mehrfach und tun das auch weiterhin gegenüber der saudischen Regierung unsere Position zum Ausdruck gebracht. Wir sind der Meinung, dass zum einen natürlich rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden müssen und zum anderen ganz konkret in diesem Fall die Frauenrechtsaktivistin Al-Hathloul freigelassen werden soll. Diese Position vertreten wir immer wieder gegenüber der saudischen Regierung und machen dies auch unmissverständlich deutlich.
Herr Tofinier, ich würde tatsächlich gerne erstmal bei einer Frage pro Kollegen und Kollegin bitten, weil wir wirklich noch einige Themenkomplexe haben. Wir gucken, ob wir später. Also ganz kurz.
Gibt es irgendwelche Beobachter seitens der deutschen Botschaft in Saudi-Arabien, die an diesem Gerichtsprozess teilnehmen, beziehungsweise wurden sie zugelassen?
Wie gesagt, zu diesem Fall kann ich Ihnen nur mitteilen, dass wir zu dem Fall sowohl mit der saudischen Regierung als auch mit Menschenrechtsorganisationen und auch Familienangehörigen der Betroffenen in Verbindung stehen und diesen Fall genau beobachten.
Herr Jessen, bitte.
Frau Fietz, da Sie den Kontakt mit dem Zwischenkanzlerin und Sudan erwähnt haben, gab es in jüngerer Vergangenheit oder ist es auf der Agenda, einen direkten Kontakt zwischen Frau Merkel und Herrn Abiy zu suchen oder durchzuführen?
Sie kennen unsere Antwort dazu. Wenn es so einen Kontakt gegeben hätte, würden wir das mitteilen.
Dann komme ich jetzt zu dem größeren Themenkomplex Corona einmal und rufe eine digitale Frage an Frau Fietz auf, die der Kollege Baumann von pressoorgane.de gestellt hat. Die Kanzlerin zeigte sich am Sonntag in der Pressekonferenz zum G20-Gipfel unzufrieden mit der Impfallianz Gavi. Wo klemmt es dort konkret und was werden Sie unternehmen, um die Verhandlungen mit Gavi COVAX zu beschleunigen, gegebenenfalls auch an das Gesundheitsministerium?
Ich glaube, da sind die Ressorts auf jeden Fall besser geeignet zu antworten.
Also die Kanzlerin hat sich ja dazu eindeutig geäußert. Deutschland tut seinen Teil in dieser Impfallianz und hat die anderen Länder aufgefordert, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Die Frage war noch, wo ist dort konkret, also was sozusagen die Knackpunkte sind oder wo ist dort Klemme?
Knackpunkt ist Geld.
Okay, dann auch in dem thematischen Komplex zum Thema Winterurlaub fragt der Kollege Streihammer von Die Presse. Italiens Premier Giuseppe Conti fordert, dass der Winterurlaub europaweit über die Weihnachtsfeiertage verboten wird. CSU-Chef Markus Söder unterstützt das. Was hält die Kanzlerin von diesem Vorstoß? Ist sie für ein Verbot von Skiurlaubern, von Skiurlaub in den Weihnachtsferien? Und wie lautet Ihr Vorschlag in den Gesprächen auf europäischer Ebene? Das richtet sich vermutlich an Sie, Frau Fietz.
Naja, Sie wissen, dass die Kanzlerin mehrfach an die Bürgerinnen und Bürger appelliert hat, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Darunter kann man mit Sicherheit auch Skiurlaub fassen. Ich kann jetzt aber nicht, bevor heute Mittag um 14 Uhr erneute Beratungen mit den Ministerpräsidenten beginnen, auch schon weitergehende Beratungen oder Positionen verkünden, die dann die europäische Ebene betreffen. Ich denke, wir müssen die Beratungen heute um 14 Uhr abwarten. Und dann werden dann die Schlussfolgerungen zu ziehen sein, die für Deutschland greifen, beziehungsweise die dann auch europaweit möglicherweise zu ergreifen sind.
Gibt es zu diesem größeren Themenkomplex Corona weiter Fragen? Herr Reitschuster.
Herr Kautz, gibt es in Deutschland Daten darüber, wie sich die Zahlen von Selbstmorden und Einweisungen in psychiatrische Kliniken entwickelt haben seit Beginn der Corona-Krise? Danke.
Die liegen mir jetzt nicht vor.
Können Sie die nachreichen?
Ich schaue und werde das gegebenenfalls nachreichen, ja.
Danke.
Jetzt habe ich, glaube ich, nicht alle gesehen. Herr Rinke auf jeden Fall.
Ich hätte noch zwei Fragen. Einmal ans Gesundheitsministerium, zwar zu den vorgesehenen Schnelltests in Schulen. Da hätte ich ganz gerne gefragt, wer denn dafür zahlen soll. Also für Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser übernimmt das ja der Bund, wenn ich das richtig sehe, zunächst mal. Oder die Krankenversicherung, wie sieht es aus mit den Kosten in den Schulen? Ist das von den Ländern zu begleichen oder zahlt der Bund das?
Das ist ja erstmal ein Vorschlag, der noch verabschiedet werden muss. Details dazu sind offen.
Und dann hätte ich noch eine Frage an das Verkehrsministerium.
Ja, das passt ganz gut. Dann wechseln wir gleich. Jetzt frage ich erstmal noch in die Runde, ob es noch weitere Fragen ans Gesundheitsministerium gibt. Das sehe ich nicht. Dann wechseln wir zum Verkehrsministerium. Da gibt es noch eine weitere Frage, auch digital. Herr Rinke, bitte.
Ja, in diesem Bund-Länder-Papier steht ja auch drin, dass die Deutsche Bahn das tägliche Sitzplatzangebot im Winter mit Blick auf Corona und die Verringerung von Infektionsgefahren ausweiten soll und dass Reservierungen nur noch für Fensterplätze möglich sein sollen. Wird der Bund, da die Bahn ja sowieso darüber klagt, dass ihre Verdienstlage sehr schlecht ist im Moment wegen Corona, wird der Bund dann mehr Geld zuschießen oder muss das Unternehmen das ohne Zuschüsse stemmen?
Also zunächst mal reden wir ja hier über einen Vorschlag für ein Treffen, was heute Nachmittag stattfindet. Das heißt, eventuelle Maßnahmen, die dort beschlossen werden, den kann ich hier an dieser Stelle nicht vorausgreifen und dementsprechend auch nicht, wie es zur Finanzierung dieser potenziellen Maßnahmen eventuell kommen sollte.
Dann würde ich an dieser Stelle eine digitale Frage, Nachfrage unmittelbar dazu. Ja.
Darf ich kurz nachfragen? Das heißt, Sie waren bei diesen Planungen nicht eingebunden oder haben Sie Ihr Einverständnis gegeben?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir hier momentan über einen Zwischenstand sprechen. Den sprechen wir die ganze Zeit. Und ich glaube, wir haben auch relativ deutlich gemacht, auch im Verlauf der letzten Woche, dass wir die Maßnahmen dann kommentieren, wenn sie beschlossen sind heute.
Ich nehme dennoch jetzt erstmal diese digitale Frage dazu, die schließt sich unmittelbar daran an. Der Kollege Kegel von NBR fragt, ob denn das Bundesverkehrsministerium eine Reservierungspflicht in den Fernverkehrszügen weiter ablehne und wie das Kanzleramt dazu steht.
Ja, wir haben die Reservierungspflicht auch vorher nicht abgelehnt, sondern wir haben lediglich die Aspekte betont, warum wir aktuell ein offenes System haben. Das haben auch die Kollegen in der vergangenen Woche gemacht. Die Vorteile finden Sie auch nochmal zusammengefasst bei der Bahn. Aber wie gesagt,
eventuellen Entschlüssen, die heute Nachmittag eventuell gefällt werden, werde ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.
Ich kann dazu nur sagen, dass alle Möglichkeiten, das Infektionsgeschehen einzudämmen, natürlich geprüft werden und dass dieses Thema auch mit Sicherheit heute in den Beratungen eine Rolle spielen wird. Aber wie Herr Alexandrin auch gesagt hat, ich kann den Beratungen natürlich nicht vorgreifen.
Herr Rinke, noch mal dazu.
Ja, ich wollte noch einmal nachhaken. Denn in der vergangenen Woche hatten wir ja angesichts einer Anordnung für Beamte durch das Innenministerium eine Debatte. Und damals hatte das Verkehrsministerium gesagt, dass es keine Notwendigkeit sehe, mit Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen die Regeln in der Bahn zu ändern. Wenn jetzt doch so eine Regel kommt, ist das also entgegen die Empfehlung Ihres Ministeriums?
Nein, auch das möchte ich noch mal gerade rücken. Also was wir gesagt haben, dass wir gemeinsam mit allen Akteuren im ständigen Austausch stehen. Und wie Frau Fietz auch gerade gesagt hat, werden wir alle Möglichkeiten berücksichtigen, um für einen optimalen Infektionsschutz auch im Bereich Verkehr zu sorgen. Was wir bereits gemacht haben, das darauf spielte das ab. Wir haben einen umfangreichen Maßnahmenkatalog für Hygienemaßnahmen im Bereich Verkehr bereits Ende April verabschiedet. Diese Sicherheitsmaßnahmen sehen unter anderem vor die Maskenpflicht. Wir haben eine verstärkte Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Haltestellen. Des Weiteren gibt es die Lüftungskonzepte. Das heißt, wir haben hier ein umfangreiches Maßnahmenpaket und weiteren Maßnahmen, die eventuell dann noch heute Nachmittag beschlossen werden sollen. Kann ich an dieser Stelle, wie gesagt, nicht vorweggreifen. Worauf wir damals abgezielt haben, ist, dass wir bereits ein umfangreiches Paket haben.
Ich würde das Finanzministerium einmal noch mal bitten. Da kommt noch eine Frage zum Themenkomplex Corona und nehme aber vorher Herrn Jung noch. Das war auch dieser Themenkomplex noch, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich Sie bitten, einmal nach vorne zu wechseln. Da haben wir eine digitale Frage dazu. Dankeschön.
Auch zum Thema Feiertage und Neujahr, vielleicht ans BMU auch. Es geht um die Böllerei und Feuerwerk. Mich würde interessieren, ob das BMU die jetzige geplante Freiwilligkeitslösung unterstützt oder ob Sie es gerne sehen würden, wie von vielen Umweltverbänden, dass die Böllerei an sich verboten wird. Und mich würde auch die Haltung des BMI, wenn ich mich richtig erinnere, sind Sie für Feuerwerksgesetzgebung und so weiter zuständig, warum Sie das nicht untersagen wollen.
So, dann fangen wir vielleicht mit BMI an, bevor der Wechsel vollzogen ist.
Ja, zunächst einmal ist ja noch mal darauf hinzuweisen, dass das Sprengstoffrecht in Deutschland ja ohnehin schon einen sehr restriktiven Ansatz verfolgt. Die Ausführung dieses Rechts liegt bei den Ländern. Das heißt, die Zuständigkeit für die Umsetzung liegt nicht beim Bund. Und wir haben erklärt, dass wir nicht planen, auf Bundesebene gesetzliche Veränderungen am bisherigen Status quo vorzunehmen, was unter anderem auch daran liegt, dass die Länder und Kommunen ja bereits die Möglichkeit haben, unter bestimmten Umständen an bestimmten Stellen das Abfeuern von Silvesterfeuerwerk einzuschränken. Es gibt also auf Bundesebene keinen Änderungsbedarf.
Das BMU dazu?
Ihre Frage, wenn ich das richtig verstehe, zielt ja auch darauf ab, auf mögliche Beschlüsse, die heute Nachmittag gefällt werden können, wenn Sie sagen, ein Verbot von Feuerwerksmaßnahmen. Insofern können wir auch da erst Stellung zu nehmen, wenn das tatsächlich beschlossen wurde.
So, dann nochmal eine Nachfrage dazu.
Was ist Ihre grundsätzliche Haltung zum Thema Silvesterfeuerwerk? Ist es aus Umweltsicht nicht zwingend notwendig, dass das aufhört?
Also zu dem Thema haben wir uns auch in den vergangenen Jahren ja immer geäußert, also dass die Feinstaubbelastung durch Feuerwerkskörper extrem hoch ist. Aber ein ausdrückliches Verbot haben wir auch in den letzten Jahren so nicht gefordert. Und jetzt warten wir auch erstmal ab, was heute Nachmittag beschlossen wird.
Dann zu diesem Themenkomplex noch Herr Reitschuster.
Frage an Frau Fietz. Nach einer repräsentativen Umfrage von INSA für meine Seite sind 47% der Bundesbürger der Ansicht, dass sie es für falsch halten, dass die Bundesregierung sich nicht mit kritischen Experten zum Thema Corona austauscht. Nur 29% halten das für richtig. Haben Sie vor, sich auch mit kritischen Experten auszutauschen?
Also grundsätzlich nehmen wir keine Stellung zu Umfragen. Aber wiederum ganz grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung sich in den letzten Monaten immer wieder auf vielfältige Weise Sachverstand aus den verschiedensten Forschungsgebieten und von den unterschiedlichsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geholt hat. Es war und ist ihr wichtig, fachliche Expertise in ihre Beratungen einzubeziehen. Und dass Deutschland bisher verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist, liegt nicht zuletzt an der einbezogenen wissenschaftlichen Expertise als wichtigem Fundament für die Entscheidungen der Bundesregierung. Auch die Umfragewerte zeigen, die wir zur Kenntnis genommen haben, zeigen nach wie vor eine hohe Zustimmung zu den ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.
Eine Nachfrage dazu?
Kann sich die Bundesregierung wie der sächsische Ministerpräsident Kretschmer einen runden Tisch mit Kritikern wie Professor Bakti oder Professor Homburg vorstellen?
Die Bundesregierung hat, um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mehrfach konsultiert, hat bisher mehrere Ad-hoc-Stellungnahmen, die Leopoldina veröffentlicht hat, auch zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Diese sind von interdisziplinären Arbeitsgruppen erstellt worden. Und Sie erinnern sich sicherlich daran, dass die Bundeskanzlerin die Vorlage dieser Stellungnahmen sehr begrüßt hat. Oder denken Sie an die Stellungnahme der Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Nochmal wieder Leopoldina. Sie machte deutlich, wie ernst die derzeitige Situation ist. Und natürlich fließen auch darüber hinaus Ergebnisse anderer Studien und die Expertise weiterer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Überlegungen der Bundesregierung mit ein.
Das Gesundheitsministerium dazu noch?
Ja, ich finde, hinter dieser Studie steckt die fälschliche Annahme, dass es eine Regierungsmeinung, eine Wissenschaftsmeinung und eine Kritik dazu gibt. Dem ist mitnichten der Fall. Es gibt ganz viele, das hat Frau Fietz gesagt, ganz viele unterschiedliche Stimmen. Und diese unterschiedlichen Stimmen beziehen wir alle in unser Regierungshandeln ein.
Dann komme ich zu einer Frage an das Finanzministerium, die der Kollege Baumann von Presseorgane.de digital gestellt hat. Minister Scholz hat im Juni das Konjunkturpaket vorgestellt hat, war so zu verstehen, dass es sich um ein Paket, Zitat, auf Abruf handle. Wird dieser Abruf ausgeschöpft? Wie groß sind die Reserven durch nicht erfolgte Abrufe?
Ja, zu dem Thema haben wir uns ja immer wieder geäußert, dass wir ein umfassendes Paket aufgelegt haben und die Hilfen anpassen, soweit das notwendig ist. Da haben wir auch angekündigt, dass wir zum Beispiel bei den Überbrückungshilfen weitere Änderungen vornehmen, um den Abfluss zu sichern und auch zu befördern, damit die Unternehmen und die Beschäftigten gut durch die Krise kommen. Im Moment, wissen Sie ja auch, laufen die Haushaltsverhandlungen im Parlament. Auch da spielt dieses Thema natürlich eine große Rolle. Und in diesem Zusammenhang werden wir dann auch noch mal über den Stand informieren. Auch nach der Sitzung, die heute stattfindet, wird sich sicherlich, werden sich sicherlich auch weitere Punkte ergeben, wie wir die Beschäftigten und die Unternehmen unterstützen.
Gibt es weitere Fragen ans Finanzministerium? Herr Rinke.
Sind Sie mittlerweile weitergekommen bei der Einschätzung dessen, was die Dezemberhilfen eigentlich kosten könnten? Also es wird ja kalkuliert, ob das so hoch ist wie die Novemberhilfen oder noch ein bisschen mehr, weil die Umsätze stärker waren. Also haben Sie da irgendeine neue Zahl anzubieten?
Also da kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen. Wir reden jetzt über eine Veranstaltung, die heute Mittwochnachmittag stattfindet. Da werden Beschlüsse gefasst, wie es weitergeht bei der Bekämpfung der Infektion. Und daraus leiten sich dann ab die Hilfsmaßnahmen, die notwendig sind, um Beschäftigte und Unternehmen gut durch die Krise zu bekommen. Der Minister hat ganz klar betont, dass ihm wichtig ist, dass wir da Unterstützung leisten und weiter Unterstützung leisten und dass, wenn die Einschränkungen weitergeführt werden, dass auch die Hilfsmaßnahmen weitergeführt werden.
Sie haben ja vielleicht in der letzten Woche auch zur Kenntnis genommen, dass der IWF die Hilfsreaktion und die Hilfspolitik der Bundesregierung ganz stark gelobt hat und gesagt hat, hier wurde schnell und entschlossen gehandelt, um eine Abwärtsspirale zu vermeiden. Und genau auf diesem erfolgreichen Weg werden wir voranschreiten und werden dann sofort und zeitnah informieren, wie die einzelnen Maßnahmen aussehen und wie die Kosten sich dazu verhalten.
Vielen Dank. Eine letzte Nachfrage dazu und dann würde ich gerne noch zwei komplett neue Themenbereiche aufrufen. Ja,
nur eine Nachfrage, weil die Union jetzt darauf pocht, dass, wenn die Hilfen auch noch im Januar gezahlt werden, dass die Länder sich daran beteiligen. Ist das auch die Position Ihres Ministers, dass die Länder irgendwann auch in die Pflicht genommen werden?
Ich habe dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
So, dann würde ich das Wirtschaftsministerium noch mal bitten. Harter thematischer Bruch. Es geht um den Kohleausstieg. Die Kollegin Sorge von Dow Jones News fragt, die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass sie zur Freigabe der Braunkohlemilliarden an die Konzerne noch auf eine förmliche Anmeldung aus Berlin wartet, damit diese beihilferechtlich geprüft werden können. Oder ja. Warum zögert die Bundesregierung hier noch und wann soll diese förmliche Anmeldung kommen?
Vielen Dank. Das gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir zum Steinkohleteil des Kohleausstiegsgesetzes das grüne Licht aus Brüssel bekommen haben. Die Kommission hat dazu gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht, wir auch. Das kann also, die Ausschreibung für die Steinkohlekraftwerke können wie geplant jetzt durchgeführt werden. Die erste Runde hat da ja schon stattgefunden. Es wird also dann die ersten Stilllegungen noch in diesem Jahr geben, so wie wir das immer angestrebt haben. Und was den Stilllegungspfad oder den Ausstieg, die Abschaltung der Braunkohlekraftwerke angeht, da stimmt es, dass wir also da noch mit der Kommission ein weiteres Verfahren dann haben werden wahrscheinlich. Das ist aber kein ungewöhnliches Verfahren. Es handelt sich hier ja um eine hohe Summe, die im Rahmen steht. Und deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass dort auch nochmal vertieft geprüft wird.
Und die Frage war, wann diese förmliche Anmeldung kommen soll?
Das wird sich herausstellen, das kann ich Ihnen jetzt konkret noch nicht sagen. Wir hatten ja ursprünglich, oder wir haben das Gesetz als Ganzes besprochen mit der Kommission. Und nun werden wir die nächsten Schritte sicherlich in den nächsten Tagen dann auch einleiten.
Dann unmittelbar dazu, Herr Jung.
Und eine Lernfrage, werden denn die Zuschläge aus der ersten Ausschreibungsrunde für die Steinkohle nächste Woche bekannt gegeben? Also bis zum 1. Dezember, was Sie ja tun müssen.
Ich gehe davon aus, das weiß die Bundesnetzagentur aber besser, aber ich meine, dieser Termin wird dann jetzt so gehalten, genau, damit dann eben einen Monat später auch die Stilllegungen kommen können.
So, wenn ich das richtig sehe, Frau Münch, hatten Sie sich auch gemeldet? Ja. Entschuldigung, das ist das falsche Mikro jetzt.
Jetzt, genau. Ich habe eine Frage ans BMVG und ans AA.
Dann wechseln wir nochmal.
Es geht um den Bundeswehreinsatz am Sonntag im Mittelmeer. Und ich würde gerne wissen, ob Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Maas oder andere Mitglieder der politischen Leitungsebene am Sonntag vor 15.30 Uhr informiert wurden, dass die deutsche Fregatte eben den Befehl erhalten hat, an Bord des türkischen Containerfrachters zu gehen.
Okay, wir haben uns ja häufig über die Mandatierung von Einsätzen auch an dieser Stelle unterhalten. Deswegen verstehe ich das mal als Lernfrage. So ein Einsatz eines mandatierten Schiffes erfolgt in Zuständigkeit der Europäischen Union. Es ist eine Mission der Europäischen Union. Und wir stellen dieser Mission unter dem Kommando der Europäischen Union Mannschaften, Personal, Schiffe, Ausrüstung zur Verfügung, die in Eigenverantwortung diese Operationen dann durchführt. Und das beantwortet Ihre Frage, denke ich, abschließend.
Das war dann ein Nein.
Es ist nicht vorgesehen, dass nationale Stränge involviert werden, wenn eine mandatierte Operation im vereinbarten Rahmen durchgeführt wird.
Ich habe nichts zu ergänzen.
Okay. Dann komme ich zu einer Frage digital, die von dem Kollegen Jordans von AP, die sich auf den Vorfall am Kanzleramt heute bezieht. Die richtet sich an das Innenministerium und an das Kanzleramt bzw. an Frau Fietz. Können Sie bestätigen, ob die Person heute Morgen mit einem Fahrzeug das Tor des Kanzleramts gerammt hat, ob diese Person den Bundesbehörden als potenzieller Gefährder bekannt war? Und hat es in letzter Zeit Drohungen gegen die Bundeskanzlerin gegeben?
Also ich kann bestätigen, dass heute Morgen dieser Vorfall vor dem Kanzleramt stattgefunden hat. Über weitere Details dazu würde ich aber bitten, die Berliner Polizei zu kontaktieren, weil die mit diesem Fall befasst ist.
Die Frage war, ob die Bundesbehörden den Fahrer dieses Fahrzeugs als potenziellen Gefährder kannte, beziehungsweise ob der bekannt war.
Also ich kann Ihnen bestätigen, dass der Täter bekannt ist, bereits aus einem ähnlich gelagerten Vorfall im Jahre 2014. Damit ist aber nicht verbunden die Erkenntnis, dass er in irgendeine Kategorie eingeordnet war. Dazu liegen mir im Moment keine Informationen vor.
Dann bin ich mit einer weiteren Frage bei Herrn Reitschuster.
Die Frage geht in Richtung Linksextremismus. Und zwar gab es am Wochenende einen Vorfall in Leipzig, wo ein Warnschuss abgegeben werden musste. Und nach ersten Ermittlungen des LKA Sachsens waren das Linksextreme. Und es war eine Attacke auf jemanden, der an den Demos war. Es gab vorher einen Überfall auf einen Bus. Die Frage wäre, im Zusammenhang mit den Protesten, liegen da Erkenntnisse vor, dass auch von linksextremer Seite hier eine Radikalisierung festzustellen ist? Herr Alter wäre das wahrscheinlich.
Wir haben Erkenntnisse darüber, dass die Protestbewegung im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen sehr heterogen ist, sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist. Und es gibt natürlich auch Gegendemonstrationen von Menschen, die genau die gegenteilige Auffassung vertreten. Und ich kann an dieser Stelle nur noch einmal betonen, die Sicherheitsbehörden machen ihre Arbeit. Sie beobachten das Geschehen sehr genau im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse. Und darüber hinaus habe ich keine Qualitätsveränderung hier mitzuteilen.
Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
Dann hat die letzte Frage, wenn ich das richtig sehe, Herr Jessen.
Danke, geht ans BMI, Thema Frontex. Herr Alter, welche Kenntnis hat die Bundesregierung darüber, dass Frontex rechtswidrige Pushback-Manöver durchführt? Herr Legeri, der Frontex-Direktor, bestreitet das. Es war aber Thema im Verwaltungsrat, in dem Deutschland vertreten ist. Welche Kenntnis haben Sie?
Frontex ist zunächst mal ein wichtiger Partner für den Außengrenzschutz und wird auch von der Bundesregierung als solcher so betrachtet. Und die Aufgaben von Frontex sind weiterhin zu fördern und auch zu stützen für die Gesamtkonzeption eines gemeinsamen europäischen Asylsystems ist das von unverzichtbarer Bedeutung. Wir erleben ja seit einigen Wochen, dass es Vorwürfe gibt, dass es angeblich zu illegalen Pushbacks gekommen sein soll und sind diesbezüglich noch keine Belege vorgelegt worden. Es gibt Behauptungen, Vermutungen, unterschiedliches Material, was auch in den Medien kursiert. Und in der vergangenen Verwaltungsratssitzung ist ja auf Bitten der Kommission auch Frontex gebeten worden, diese Vorgänge sehr sorgfältig zu untersuchen und dazu einen Bericht vorzulegen. Denn auch aus Sicht der Kommission und im Übrigen auch aus der Sicht von Frontex selbst ist es wichtig, dass die Agentur, die für uns alle in Europa einen wichtigen Auftrag hat, frei ist von solchen Behauptungen. Und wenn es diese gegeben haben sollte, dann müssen entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Ich habe Kenntnis darüber, dass dieses Thema auch heute wieder bei der Verwaltungsratssitzung Thema gewesen ist, die aber parallel zu unserer Veranstaltung hier stattfindet. Insofern kann ich zum Ergebnis im Moment noch keine Mitteilung machen.
Eine letzte Nachfrage.
Ja. Nachfrage für Sie sind also interne Mails und Schreiben sowie Fernsehaufnahmen zum Teil von Frontex-Überwachungsinstitutionen, die das zeigen, diese Pushbacks. Das sind für Sie keine Belege, Fragezeichen. Was ist das dann? Und können Sie uns noch sagen, wer Deutschland aktuell im Aufsichtsrat personell vertritt? Das ist gerade etwas schwierig zu recherchieren.
Also wenn man einen Sachverhalt als belegt bezeichnen kann, dann ist sozusagen der Gesamtkontext auch klar. Dann ist nicht nur ein Schnipsel aus einem Fernsehbeitrag oder irgendein Video, eine Videosequenz von wenigen Sekunden analysiert worden, sondern ist der Sachverhalt als solches analysiert, das, was im Vorfeld passierte, das auch, was im Nachgang passierte. Und dann gibt es auch eine Einschätzung, warum sich dies oder jenes so zugetragen hat. Ähnlich verhält es sich auch mit Schriftverkehr, mit Mailverkehr oder Schreiben. Es mag Schreiben geben, in der Inhalte diesbezüglich vorkommen, aber es ist nicht möglich, sozusagen anhand einzelner Informationen das als belegt zu erkennen. Das findet jetzt statt. Es wird einen Bericht geben, aus dem wir dann Näheres entnehmen können. Und wenn dieser vorliegt, können wir uns da gern auch noch mal zu unterhalten. Für Deutschland ist im Moment die Abteilungsleiterin Bundespolizei im Bundesinnenministerium die Vertreterin im Verwaltungsrat von Frontex.
Dann haben wir noch eine Nachreichung vom Arbeitsministerium. Darf ich Sie noch mal nach vorne bitten?
Ich reiche zum einen ganz schnell die Zahl der Reserve nach, 36,6 Milliarden sind das. Und zu Ihrer ersten Frage mit den unter 900 Euro für jede zweite Rente. Ganz kurz, im Rentenversicherungsbericht finden Sie, dass das durchschnittliche Netto-Gesamteinkommen bei den Senioren, bei verheirateten Paaren, bei 2.900 Euro im Monat liegt, bei den Alleinstehenden sind es bei den Männern rund 1.800 und bei den Frauen rund 1.600. Und die Berichte sind ja jetzt online und sofern da noch Zahlen fehlen, können wir das gerne nochmal klären.
Danke dafür. Vielen Dank für die vielen Wechsel heute und für Ihr aller Kommen und einen schönen Tag.